Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo mein lieber Hennesrenne.
Und herzlich, das artet aus mittlerweile. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blühende Landschaften, dem Ost-West-Dialog mit Hennes Bender und Thomas Nicolai. Es ist der mittlerweile, du hast immer den Überblick. Der wievielte ist das jetzt schon?
Ich glaube, das dürfte der 66. sein. Mit 66 Jahren, Gott. Da fängt das Leben an.
Mit 66 Podcasts, da geht es erstmal los.
Genau.
Yeah. Wir reden heute über, Thomas, sag du, weil es war deine Idee.
Wir reden heute über Polizeiruf, 50 Jahre Polizeiruf 110, sozusagen das Ostpendant oder die DDR-Version zum Westtatort.
Und da muss ich ja direkt sagen, das ist ja, haben wir da schon drüber gesprochen, dass das die gleiche Telefonnummer ist wie im Westen, 110?
Nee, das nicht.
Wie ist das denn passiert?
Ja, ich weiß auch nicht, aber das hat sich so...
Da verwirrt man, da landet man doch im Westen, wenn man da in Köthen, hier, hallo, ich hab hier, ja, sie sind, ja, ja, sie sind hier in Regensburg, was wollen sie denn hier?
Also, 110, aber mal kurz vorbeigehen hier, das ist ein Einbrecher bei mir beim Haus.
Ja, ich weiß gar nicht, wie wir dazu hinkommen können.
Das wären schöne Polizeirufe gewesen, so. Ja. Großartig. Aber gleiche Nummer. 110, genau wie bei uns.
Verrückt. 110. Ja.
Total verrückte Welt. Da begann quasi schon die Wiedervereinigung, quasi. Aber der Polizeiruf 110 war ein bisschen später als der Tatort oder war
genau.
Er früher? Wie war das?
Und wir haben ja schon über diverse Sachen gesprochen, bei denen es immer auf einen Wettlauf hinaus lief, ne? Ob du jetzt Juri Gagarin nimmst oder sogar so etwas Banales wie das Sandmännchen. Es ging eigentlich immer darum, dass der Osten
Moment,
oder der Ostblock...
Moment, Thomas.
Was?
Das Sandmännchen ist nicht banal. Da muss ich jetzt aber mal einhaken.
Nein.
Da muss ich dich aber mal
simple.
Westmäßig rüffeln. Das Sandmännchen ist nicht banal. Es gibt nichts Wichtigeres als die Erziehung und die Frühprägung der Kinder. Das ist das. Also bitte, Thomas, nimm das bitte zurück. Das unser Sandmännchen ist nicht banal.
Etwas so Wichtiges wie das, etwas so Wichtiges, ich habe gerade wichtig jetzt reingesetzt, wie das Sandmännchen, wo es ja auch darum ging, irgendwie ein Wettlauf gegen die Zeit sozusagen, das war, ne? Und selbst beim Tatort war es so, weil im Jahre 1970 fing der Tatort an und im Jahr 1971 fing dann beim DFF, beim Deutschen Fernsehfunk, die erste Folge vom Polizeiruf 110 wurde da ausgestrahlt. Also auch, da ging es auch wieder um Konkurrenz und das, was der Westen kann, das können wir schon lange und wir können das viel, viel besser. Und das haben sie eben auch gemacht. Und das Problem war eben immer, und das durchzieht sich eigentlich durch die gesamte Außenpolitik des Ostblocks während des Kalten Krieges, dass es ja immer darum ging, man sah sozusagen den faulenden, stinkenden Imperialismus, ja, wo also mit Drogensucht und Mord und Totschlag, und das gab es ja alles im Osten nicht, ja. Und deswegen war es, das sieht man auch bei russischen Filmen oder bei russischen Krimis, oder es gibt auch dieses sehr, sehr gute Buch Kind 44 von Tim Rob Smith, da ging es ja um die Stalin-Ära.
Ach Thomas, und ich könnte dich knutschen, weil ich wollte gerade darauf hinweisen, dass es ja diesen Film halt auch gibt, aber das ist ja natürlich ein Buch, es gibt den Film mit Tom Hardy und Naomi Rapace und Gary Oldman genau das, darum geht es ja, dass da gesagt worden ist, nee, im Sozialismus gab es keine Kriminalität, da gab es keine Morde oder sowas, ne?
Ja.
Wie ist das denn dann gewesen mit Polizeiruf 101? Wie haben die denn dieses Thema dann überhaupt, wie sind die das denn angegangen, dass gesagt wurde, hier hat einer Kaugummi geklaut, da machen wir jetzt mal 90 Minuten draus.
Nein, es ging
Ach, kann ja wirklich? Gar nicht, weil ihr hattet gar kein Kaugummi. Haha.
Aha.
Jemand hat meine Clubköhler ausgesoffen. Los, hinterher.
Nein, es war dann doch mehr so Gesellschaftskritik. Und es wurden so ganz normale Straftaten beschrieben. Also sowas.
Falsch parken!
Also eben so, es waren Gesellschaftsstudien, also wie zum Beispiel, warte mal, was, ich habe mir das doch aufgeschrieben. Also
Einbruch, was steht denn
Erpressung,
da in der Einfahrt?
Zum Beispiel, Sie sind gerade bei Rot über die Ampel gegangen. Bleiben Sie stehen, deutsche Volkspolizei! So, also Einbruch, Erpressung, Diebstahl, Betrug, das waren eigentlich so in erster Linie die Geschichten, um die es wirklich in erster Linie ging. Mhm. Und es gab ja noch eine andere Sendung, die hieß Der Staatsanwalt hat das Wort. Und da, da ging es eigentlich um juristische Sachen, also nicht so um diese kriminalistischen Sachen. Und es, was ich irgendwie ganz schön finde, ist, was ich nach wie vor sehr, sehr lustig finde, ist, es gab nicht wirklich ein festes Ermittlerteam und es gab eigentlich auch keinen festen Standort, dass man irgendwie sagen könnte, das war immer in Berlin oder das war immer in Dresden, sondern es war irgendwie in der gesamten DDR. Aber es gab dann trotzdem so übergreifende Ermittler. Und der berühmteste Ermittler beim Polizeiruf 110 war Leutnant Fuchs, gespielt von Peter Borgelt. Dann gab es noch Oberleutnant, die haben alle so militärische Ränge. Oberleutnant ja. Jürgen Hübner, gespielt von Jürgen Frohrieb. Und über Jürgen Frohrieb gibt es ja den alten DDR-Witz, dass Leute behaupten, Jürgen Frohrieb wäre der Erfinder der Onanie. Aber das nur so nebenbei. Leutnant Vera Arndt. Leutnant Vera Arndt, gespielt von Sigrid Göhler. Kriminalmeister Lutz Subras von Alfred Rücker gespielt. Das war so ein gut aussehender Typ. Nicht George Clooney, aber wirklich ein sehr, sehr gut aussehender Mann. Leutnant Kurt Böhm, Helmut Schellhardt hat ihn gespielt. Oberstleutnant Müller gespielt von Horst Pietsch. Die hatten alle solche militärischen Ränge. Und das war einfach sehr skurril, weil sie hatten auf der einen Seite, haben sie sich immer die besten Schauspieler genommen, die du überhaupt finden konntest in der DDR. Das gesamte Ensemble vom deutschen Theater, also ob das nur Ulrich Mühe, Kurt Böwe oder Dieter Franke oder Jutta Wachowiak, also alle waren dabei, Michael Gwistek und alles, was Rang und Namen hatte. Aber die Drehbücher waren eben relativ langweilig, weil nichts verhandelt wurde, irgendwie ein Diebstahl oder Betrug oder irgendwelche Kleinigkeiten, wenn man so will. Und dementsprechend waren natürlich auch die Dialoge. Die Dialoge waren eben auch sehr banal und da kannst du auch als Ulrich Mühe nichts draus zaubern. Und diese
da kannst du dir noch so viel Mühe geben, meinst du wohl, was?
Was? Genau
Ulrich,
so meinte ich das.
Gib dir mal, na, du weißt schon, hier, verstehen Sie,
Und diese alten, ganz alten...
Entschuldigung, ich muss mal über mich selbst lachen gerade.
Polizeirufe 110 aus Anfang der 70er Jahre, alle noch in Schwarz-Weiß gedreht, die laufen noch in schöner Regelmäßigkeit beim MDR natürlich, aber auch sehr, sehr oft im Spätprogramm bei Dreisat. Und das hat schon eine gewisse Komik und hat auch eine unfreiwillige Komik, weil es eigentlich so banal ist und weil du auch diese tollen Schauspieler siehst und wo du einfach siehst, die versuchen da was zu machen, dann hast du einen ganz, ganz jungen, spindeldürren Henry Hübchen, der mehrmals beim Polizeiruf 110 den Bösewicht gespielt hat oder den jungen Liebhaber oder so, der dann später nach dem Mauerfall in den 90er Jahren oder in den Nullerjahren dann die Seiten gewechselt hat und dann auch mal für 3-4 Folgen einen Polizeirufkommissar gespielt hat, also einen Ermittler gespielt hat. Ja. Und das, und deswegen logischerweise waren die Action-Szenen im Polizeiruf 110, zumindest zu DDR-Zeiten, sehr übersichtlich gesät, sage ich jetzt mal so. Und es war also sozusagen mehr Gesellschaftskritik. Es ging auch sehr viel um die Volksdroge Nummer 1. Es ging um Alkohol, Alkoholmissbrauch, Alkohol in der Gesellschaft. Solche Sachen wurden da gezeigt und es wurde natürlich geblotzt ohne Ende. Also es wurde geraucht bis zum geht nicht mehr. Obwohl, und das ist eine sehr interessante Sache, die ich jetzt recherchiert habe, die Genossen der Volkspolizei haben niemals geraucht.
Was? Das glaube ich. Das ist ja total unrealistisch.
Hör mal. Finde ich.
Also, aber ich meine, was du jetzt sagst, ich ganz ehrlich, ich bin nicht so drin in dem Thema Polizeiruf 110, weil ich auch irgendwann mal aufgehört habe, Tatort zu gucken und weil wir natürlich keinen Polizeiruf gesehen haben.
Ja. Ne?
Und als es den Polizeiruf dann im Westen auch gab und ja immer noch gibt, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist gibt's ja immer noch. Hier mit unserem lieben Freund hier in Rostock. Wie heißt der überall, der Eckhard von Hirschhausen des Schauspiels?
Ganz genau. Und das haben wir halt nicht. Und das kam dann halt zu einem Punkt, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich dafür auch überhaupt nicht interessiert habe, wo ich auch keinen Tatort mehr geguckt habe. Ich kann mich noch erinnern, dass der letzte Schimanski-Tatort ein großes Medienereignis war. Aber als dann der Schimanski dann wieder auftauchte, nur als Schimanski, weil Tanner ja nicht mehr dabei war, weil Ebert Feig ja gestorben war und so, mich hat das dann auch nicht mehr groß interessiert. Erst später, ja, wo ich sag so, heute gucke ich mal einen Tatort oder ich möchte mal sehen, wie jetzt zum Beispiel der Dortmund-Tatort ist, wie das Ruhrgebiet dargestellt wird, ob das jetzt so auch wirklich ist. Und das ist ja auch, wenn man sich heute mal die Kritiken oder die was heißt, jeder kann ja Kritik schreiben, aber jetzt gerade bei dem neuen Polizeiruf, der ja in Halle spielt, da regen sich ja dann auch viele Leute auf. Das hat sich ja nicht geändert, wo es dann heißt, so ist das gar nicht bei uns, das ist übertrieben, das ist Klischee und bla bla bla. Das ist natürlich immer so eine Sache und entweder du hältst dich da raus und umgehst das, indem du einfach so ein Fantasietatort machst, wie jetzt, sagen wir mal, die Münster-Tatorte, die ja quasi mit der Realität nichts zu tun haben. Das wird ja auch gar nicht in Münster gedreht, das sieht man ja, wenn man sich ein bisschen in Münster auskennt.
Teilweise da gibt aber es schon.
Aber wirklich Bruchstücke.
Bruchstücke. Ich habe gerade gestern mit meinem lieben Freund Captain Sharky, Axel Prahl, telefoniert und der dreht gerade den aktuellen Tatort und die drehen tatsächlich in Köln, aber sie haben tatsächlich 10 Drehtage in Münster.
Oh, das ist aber viel, weil normalerweise siehst du beim Münster-Tatort immer nur den Prinzipalmarkt und den Dom und so, also alles nur so Aerial-Shots, wie wir jetzt Cineasten da sagen, also so einfach eine Kamera schwenkt über eine Stadt und dann weißt du bist jetzt in Münster und dann siehst du aber irgendwie, das Haus ist irgendwie in Köln oder was weiß ich, keine Ahnung. Das ist ja auch sehr, sehr geschickt gemacht, aber es gibt das Stadtleben in Münster nicht wieder. So, deswegen, ich weiß nicht, wie ein Münsteraner den Münster-Tatort sieht. Wir finden das alles ganz putzig, aber wer schon mal in Münster war, der weiß, die größte Kriminalität in Münster sind einfach die Fahrradfahrer, weil die dich einfach rücksichtslos über den Haufen fahren. Das ist also, das ist wirklich kriminell. Jetzt sage ich jetzt so im Scherz, ist natürlich toll, dass die Fahrradfahrer da quasi die Stadt übernommen haben. Aber es hat mit der Realität nichts zu tun. Muss denn so ein Tatort oder so ein Polizeiruf auch immer die Realität wiedergeben? Oder wie siehst du das?
Das ist genau die Frage, um die es eigentlich geht, beziehungsweise es ist sogar eine sehr, sehr gute Frage, gerade wenn man an den Polizeiruf 110 denkt. Ich glaube, dass die eben die Realität nicht gezeigt haben in den 70er, 80er Jahren aus bestimmten Gründen oder aus nachweisbaren Gründen. Aber und das ist eben genau die Frage, die ich mir ganz, ganz oft stelle, ob ich jetzt nur Tatort sehe oder Polizeiruf sehe. Also beim Tatort ist es sogar noch extremer, dass ich manchmal denke, ich glaube, hier toben sich gerade Filmemacher aus und machen irgendwas anderes, aber es hat mit Krimi gar nichts mehr zu tun. Da gibt es dann Autoren, die denken sich lustige Figuren aus, lustige Dialoge, oder dann gab es ja auch diese mit Ulrich Tukur diese Tatorte, die sehr kunstvoll waren, wo ich auch dachte, was wollt ihr hier von mir? Habt ihr gerade so einen Kunstflips da, den irgendwie im Ohr, dass irgendwelche Selbstverwirklichung und so. Aber ich wollte nochmal, bevor wir da nochmal zurückkommen, also auf diese inhaltliche Geschichte, wollte ich auf eine andere Sache hinweisen. Und zwar, es gibt einen Polizeiruf 110, den die meisten, die das jetzt hören, schon kennen. Und ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Es gibt einen sehr, sehr guten und sehr wichtigen, authentischen Fall, der aus der Polizeiruf 110-Reihe produziert wurde. Und der heißt der Kreuzworträtselfall. Und diesen Polizeiruf aus dem Jahr 1988, den gibt es aktuell in der ARD-Mediathek, kann ich allen nur empfehlen.
Ja.
Und das war eine authentische Geschichte und die ganze DDR hat nach diesem Kreuzworträtselmörder gesucht und das ist wirklich in einem tollen Film umgesetzt worden. Es war eine der wenigen Krimis, muss man wirklich sagen, aus der Polizeiruf 110-Serie, die ja sonst relativ banal war. Aber das ist wirklich eine tolle Sache. Aber, pass auf, das Interessante ist ja, es gab ja dann mal so eine kurze Pause vom Polizeiruf 110, dass der eigentlich abgewickelt werden sollte. Und dann gab es den aber wieder. Und ich habe dir das, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Wusstest du eigentlich, dass ich bei einem Polizeiruf 110 den Bösewicht gespielt habe?
Nein. Jetzt bindest du mir einen Bären auf. Du hältst mich zum Narren.
Nein, er will
den nicht Schneid kaufe ich dir nicht ab, Thomas, Nikolai. Also nicht nur, dass du mit Schauspielern zusammengearbeitet hast, die auch mit Stanley Kubrick und so yeah. und alles, aber wann hast du denn willst du mich hier foppen oder was?
Nein.
Wann hat er denn einen Bösewicht gespielt?
Er hat einen Bösewicht gespielt und zwar im Herbst 1994. Ich fing gerade an mit meiner Comedy-Geschichte, hatte beim Gripstheater gekündigt und dann spielte ich im BKA-Zelt. Das stand damals, ein riesiges Zirkuszelt, das stand neben der Philharmonie in West-Berlin. Ja. Und da spielte ich 4 Wochen lang mein allererstes Programm. Da kamen nie Leute, aber am letzten Abend war dann die Hütte voll, logischerweise. Und im Publikum saß nicht nur mein Manager, sondern neben meinem Manager saß Petra Hafter, die Regisseurin des Polizeirufs, den ich dann gedreht habe. Und die sagte zu mir, Thomas, ich weiß ja, dass du Schauspieler bist und ich drehe jetzt einen Polizeiruf und ich habe da eine schöne Rolle für dich. Jürgen Vogel hat keine Lust oder keine Zeit oder was auch immer. Jedenfalls, der spielt's nicht, hast du nicht Lust.
Er muss zum Zahnarzt. Jürgen Vogel muss zum Zahnarzt. Du musst einspringen.
Jürgen Vogel schon dringend zum Zahnarzt. Und dann habe ich gesagt, mache ich. Und dieser Polizeiruf, den wir da gedreht haben, der dann 95 in der ARD ausgestrahlt wurde, trägt den Titel Schwelbrand und spielt in der Weltstadt Saalfeld. Und es geht tatsächlich um Brandstiftung in diesem Fall. Also ein ganz, ganz typischer Polizeiruf 110. Hauptdarsteller war Günter Naumann, ein alter DDR-Schauspieler. Und ihm zur Seite stand der Saalfelder Dorfpolizist, wenn man so will, oder Kleinstadtpolizist, gespielt von Till Schweiger.
Nein.
Ja.
Unglaublich. Ich habe mit
Till Schweiger 19...
Ja. Ist das in der Mediathek? Kann man das sehen?
Der ist, pass auf, ich habe geguckt, der ist nicht in der Mediathek, aber man kann den sich auf YouTube in Gänze anschauen.
Haha, ha, das mache ich heute. Das, ja, genau. Das will ich sehen. Also ich gucke mir den Kreuzworträtselmörder und Schwelbrand an. Auf jeden
Schwelbrand,
Fall.
Schwelbrand,
genau. Das will ich mir heute. Ein Double Feature.
Ein Double Feature. Und das Lustige ist wirklich, dass die Dreharbeiten wirklich cool waren, weil alle vorher schon sagten, Till Schweiger macht mit. Und ich kannte den nicht. Weil 1994 war er bis dato nur bekannt durch die Schillerstraße und durch Manta Manta. Nee,
durch die Lindenstraße meinst du?
Lindenstraße, nicht Schillerstraße, Lindenstraße.
Nicht Schillerstraße, durch
die Lindenstraße. Nee, Schillerstraße war wieder was anderes. Nee,
stell mir gerade vor, Till Schweiger in der Schillerstraße. Ja, ich weiß nicht, wann ich nicht hier improvisieren soll.
Und jedenfalls, und Manta Manta. Und beides Sachen, die ich nicht geguckt habe und die mich nicht interessierten zu der Zeit und so. Und dann kam er hin, Till mit einem L, ja, Till. Und der war aber sehr nett zu mir. Und was ganz interessant war, parallel zu unseren Dreharbeiten, wir haben da irgendwie 4-6 Wochen gedreht in Saalfeld und Umgebung, kam der Film Der bewegte Mann raus, was ja ein riesen Publikumserfolg war.
Sönke Wortmann basierend auf dem Ralf Comic König. Von Ralf König. Genau.
Genau. Und seine damalige Frau Dana Schweiger war auch bei den Dreharbeiten, war hochschwanger, wahrscheinlich mit Emma oder mit Ella oder ich weiß nicht, wie die Kinder alle heißen.
Mit irgendeinem, ja.
Irgendeinem
Blag. Der Schweiger, Töchter.
Schweigerini. Und
ja, das ist ja, was, Till Schweiger ist ja die Kelly, Till Schweiger ist ja die Kelly-Familie des deutschen Films.
Jedenfalls, und während der Dreharbeiten merktest du, wie der Ruhm vom bewegten Mann sich auch im Wesen von Till Schweiger sich abzeichnete. Also man merkte dann, er wurde dann von Tag zu Tag immer unzufriedener mit der Crew. Er fand dann irgendwie das alles blöd und hat dann sich mit der Regisseurin gestritten und hat sich mit dem Aufnahmeleiter und dann die Regieassistentin war sowieso eine blöde Kuh und den fand er doof und das und die Kostüme und das Drehbuch und so. Aber wie dem auch immer sei, es war trotzdem ein sehr angenehmes Arbeiten. Und dann hatten wir eine große Szene, die ist relativ am Ende irgendwie so 10 Minuten oder 15 Minuten, bevor der Film aufhört. Da haben wir eine Doppelszene gehabt, Till Schweiger und ich. Und er will mich erpressen, beziehungsweise er will mich bestechen. Nicht erpressen, sondern er will mich bestechen. Und die Autoren hatten da gefühlt irgendwie einen 10-minütigen Dialog da geschrieben oder 20 Minuten. Es nahm kein Ende. Es wurde gelabert. Und natürlich freut man sich als eitler Schauspieler immer über jedes Wort, was man sagen darf, ne? Aber ich fand das auch jetzt nicht so dolle. Und dann kam Til Schweiger zu mir und sagte, sag mal, Thomas, findest du nicht auch? Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich würde das gerne einkürzen. Ich habe auch mit der Regisseurin gesprochen und ganz ehrlich, wie würde das Scorsese machen oder wie würde das Robert De Niro und Joe Pesci, wie würden die beiden das spielen? Also er hatte so einen wirklich einen guten filmischen Blick von außen, wo ich sofort gemerkt habe, das ist einer, der für Film brennt, das ist einer, der sich für Dramaturgie interessiert, das ist einer, der wirklich auch der weiß, wenn man etwas verknappt oder wenn man etwas mehr auf den Punkt bringt, vielleicht ist es kürzer und knapper, dadurch kann es aber an Wucht gewinnen. Muss nicht, aber kann. Und das fand ich sehr, sehr überzeugend. Und wir haben dann aus dieser gefühlten 20-minütigen Szene eine 4- oder 5-minütige Szene gemacht, die relativ schnell auf den Punkt kommt. Und wenn du dir das anguckst, dann sagst du, ja, das ist in Ordnung. Das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass die Dialoge und alles andere trotzdem sehr hölzern und auch sehr sehr konstruiert alles ist. Also du guckst dir diesen Film an, Schwelbrand, sagst du, oh meine Güte, so Spannung, sieht doch ein bisschen anders aus, aber egal. Also, aber ich glaube, wir haben da das Beste draus gemacht und es.
Nur mir reicht das schon als Teaser, einfach mir den Film anzugucken, einfach wegen Til Schweiger und so einfach, das ist einfach dieses Hintergrundwissen. Das will ich jetzt wirklich sehen, genau wie den Kreuzworträtselmörder.
Ja.
Was ist denn mit Peter Sodann? Der ja, Achtung, jetzt gerade 85 Jahre alt geworden ist.
Ja.
Peter Sodann, ein ganz wichtiger Mensch in der DDR, auch in der, dann später auch natürlich in Gesamt Deutschland, politisch engagiert, bei den Linken, aus Halle, Theatermann, ein eigenes Theater gegründet und auch natürlich als Polizeiruf 110.
Ja.
Wir haben schon drüber gesprochen, es gab den einen oder anderen Crossover zwischen Tatort und Polizeiruf, da gab es den, über den wir gesprochen haben, mit Dietmar Bär und dem anderen Kollegen aus Köln und Leipzig und Köln. Was ist denn mit Peter Sodann?
Naja, also was ganz interessant ist bei Peter Sodann, er war ja schon immer wieder borstig, ne? Und er hatte ja damals auch ein Studentenkabarett mitgegründet, den Rat der Spötter. Es gab so einen DEFA-Film, der hieß Der Rat der Götter. Und die hatten ein Kabarett gegründet von lauter Schauspielern und Theaterschaffenden, Rat der Spötter. Und da hat er richtig Stress bekommen und saß dann auch im Gefängnis deswegen. Und er hat dann in Halle das Theater gegründet, was... Es war nicht subversiv, aber es war sehr modern und es hatte sehr viele Zwischentöne. Und sehr viele Leute sind regelmäßig nach Dresden gefahren, um ins Theater zu gehen. Und was ganz witzig ist...
Nach Dresden oder nach Halle?
Quatsch, nicht nach Dresden, nach Halle. Viele DDR-Bürger sind nach Halle gefahren, um dort Theater zu gucken, weil das Ensemble toll war und weil das ein tolles Repertoire und tolle Inszenierung und Peter Sodann machte da alles. Und als Schauspieler kannte man ihn gar nicht in der DDR.
Okay.
Und das kam dann erst, als er dann mit Bernd Michael Lade zusammen, das war sein Partner, diese Polizeirufe da gemacht hat, mit großem Erfolg. Aber er ist eben trotzdem ein sehr streitbarer Typ und ich habe dann auch Interviews mit ihm gesehen, wo ich dachte, oh, und so und sehr links und sehr, sehr bei den Linken. Aber ich mag ihn sehr und ich achte und schätze ihn sehr, aber er ist jetzt, glaube ich, 85, ne, ist er, glaube ich, geworden, oder?
85 Jahre. Herzlichen Glückwunsch, auf jeden Fall.
Und ich hatte, das hört ja hier keiner, ich hatte mal was.
Ach, jetzt kommt Tochter. Wieder irgendwas, ich habe ja mit ihm gedreht. Ja, nee. Komm,
ich hatte mit seiner Tochter hatte ich mal was, aber das braucht keiner zu wissen.
Also aber ich habe Peter Sodann mal an der Friedrichstraße gesehen, am Bahnhof.
Ah ja.
Kam er mir.
Und
der ist ja auch nur. Er war super. Also wie er da lang gegangen ist, da merkst du richtig, das ist einfach gekonnt, das ist Theater, das lernt man auch nur, das ist so dieser Unterschied zwischen DDR und BRD, so DDR-Schauspieler, die gehen ja auch ganz anders, die füllen den Raum, weißt du, die benutzen natürlich. Das ist also ganz anders als bei uns, muss ich sagen. Und er ist ja auch noch so klein, ist ja auch so ein kleiner, bissiger, motzender. Also ich find ihn sehr sympathisch, muss ich sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich genau deine Kragenweite.
Nein, das ist... Ich wollte das so subtil andeuten, aber dass du da mit dem Holzhammer wieder, ja, wieso, ja, der ja, ist doch so wie du. Ja, ist schon klar. Kleine kläffende Männer. Ja, aber deswegen, ja, und ich finde auch, dass das auch, man kann auch, und das muss man jetzt auch mal sagen, eine andere politische Meinung haben, aber man muss ja auch mit Respekt damit umgehen, ja, und dann einfach sagen, ja, das ist dann einfach, ist einfach so drauf. Ne? Also, ja, ja, aber ich bin jetzt wirklich neugierig auf diese Polizeirufe und auf diese ganze Geschichte ist. Und wie gesagt, dass es den Polizeiruf immer noch gibt und dass das Bestand hat und so weiter, das finde ich toll. Das finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Nicht nur, dass man sagt, so hier der Tatort, so, sondern, und ich finde auch, dass sowas, jetzt zum Beispiel wieder, um auf den Dortmund-Tatort zurückzukommen, ja, es ist so ein bisschen schon so, also da haben sich die Leute schon so ein bisschen Gedanken gemacht, das gibt das schon wieder und auch der Duisburg-Tatort war ja dann auch deswegen so mit Schimanski, Götz-George, war ja auch deswegen so spektakulär, weil er eben halt nicht Hans-Jörg Felmi im Polunder, ja, gezeigt hat, sondern weil er einfach dreckig war und das Wort Scheiße fiel und bla bla und, ne, haben wir schon drüber gesprochen.
Du Arsch.
Und du Arsch. Und wenn er, ja, ich bin mal gespannt. Ich gucke mir jetzt mal so, wie gesagt, diese beiden gucke ich mir auf jeden Fall an. Also Kreuzworträtsel.
Ich habe auch noch, ich habe auch noch einen dritten Film für dich. Ich habe noch einen dritten Film für dich. Und zwar, das ist der aktuelle Polizeiruf 110 aus Halle. An der Saale Hellem Strande, ja, mit Peter Kurt. Das ist die aktuelle Folge, die es auch noch in der ARD-Mediathek gibt. Und ich finde, das zeigt eigentlich das Wesen des Polizeirufs ganz gut. Weil ich finde, also sag mal so, mein Problem generell mit dem Polizeiruf ist, also dass ich ihn ganz oft überhaupt nicht spannend finde und dass ich das auch gar nicht für einen Krimi halte.
Guckt man so weg. Ja, das guckt man am Sonntagabend. Das kann man
so, ja. Und bei dieser Folge, was ganz interessant ist, mit dem großartigen Peter Kurt, der ja ein fantastischer Schauspieler ist. Und kennst du den Film von Peter Kurt, Herbert, wo er diesen ehemaligen Profiboxer spielt, der dann an so einer Muskelschwäche, Krankheit, kennst du den, Herbert? Auch ein sehr guter Film. Herbert, da hätte er eigentlich einen Oscar für verdient, weil das schauspielerisch ganz, ganz großes Kino ist. Und Peter Kurt spielt den Ermittler aus Halle, hat übrigens auch beim Tatort auch mal einen Ermittler gespielt, aber das nur nebenbei. Und das Drehbuch ist geschrieben von Thomas Stuber, dem Regisseur, und von Clemens Meyer. Und Clemens Meyer ist ein Schriftsteller, und zwar ein sehr angesagter und mittlerweile wirklich bekannter Schriftsteller, den das Feuilleton wirklich extrem abfeiert, der sehr skurrile, merkwürdige, großartige, tolle Bücher schreibt. Und dieser Polizeiruf 110 ist eine ganz merkwürdige Mischung aus verschiedenen Filmen. Und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Und mich würde jetzt mal interessieren, liebe Blühende Landschaften-Fans und Zuhörer, schreibt mir doch, guckt euch mal bitte diesen Film an und schreibt uns doch mal, wie ihr diesen Film fandet. Genau. Weil ich finde den auf der einen Seite total klasse, weil das sind super Schauspieler am Start. Dann sind da Dialoge dabei, die so saukomisch sind. Dann hat das eine Atmosphäre, die so irgendwie ganz cool und toll ist. Also es wird Halle nicht von der schönsten Seite gezeigt und das ist eben auch die Frage, muss das sein? Muss man immer so asoziale Milieus zeigen? Mhm. Und tut man da nicht Halle ein bisschen unrecht? Und dann ist es teilweise vom Drehbuch unglaublich geil gebaut und gerade der Schluss ist dann irgendwie ziemlich toll, finde ich. Also die letzten 10 Minuten sind von der Regie und von der Kamera.
Nicht spoilern, Kamera ist nicht super. Spoilern.
Nein. Es ist wirklich gut gebaut und aber all das, was ich jetzt toll finde, finde ich dann aber auch wiederum so nicht so richtig gut. Also was ich meine ist, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich finde, dass Sörensen hat Angst von unserem lieben Freund und Kollegen Sven Stricker in sich ein sehr geschlossener Kosmos oder ein sehr geschlossener guter Film war, der so eine innere Logik hatte und auch bei diesen ganzen skurrilen Sachen, das hatte irgendwie alles einen Sinn und das war rund, finde ich. Und bei diesem Film finde ich, es ist total unrund, aber dieses Unrunde hat dann schon fast wieder einen Charme. Und es sind eben ein paar Highlights dabei und gerade so ein paar lustige Dialoge, da ist ein Schauspieler dabei, den ich bisher noch nicht kannte, Sebastian Wagner, tierisch gut, also sehr lustig und wirklich haben sie sich so richtige paar paar Fressen haben sie sich da rausgesucht. Das ist schon toll.
Die also braucht man ja. Toll. Man braucht ja bei den Tatorten brauchst du ja Fressen. Das geht ja, ja gar nicht anders. Du brauchst einfach, das ist ein schöner Begriff. Ja, das ist eine gute Fresse. Den muss man einfach mal
nehmen. Ja,
genau. Also du hast mich jetzt wirklich neugierig gemacht auf diese, es sind ja mittlerweile schon 3, also ich muss wirklich jetzt Hausaufgaben machen. Jetzt übers
du Wochenende. Musst jetzt Hausaufgaben machen, also es lohnt meine sich. Es lohnt sich Fresse, wirklich.
Also wie gesagt, schreibt uns bitte. Wie ihr, welchen Polizeiruf ihr gut findet oder welchen man gesehen haben muss. Und ansonsten...
Stimmt, würde ich, ja. Welches ist euer Lieblingspolizeiruf?
Genau, könnt ihr auch mal. So, und ansonsten würde ich sagen, das war mal wieder ein sehr erhellendes Gespräch. Ich habe viel dazugelernt. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich bin jetzt neugierig. Ich finde, das muss man jetzt wirklich sagen. Das ist ja auch so toll, wenn du diese
Tatorte nur... Mir fällt noch eine Sache ein.
Ja. Ach, und wieder in die Abschlussmoderation reingrätschen.
Ja, ich muss es loswerden, weil das ist wirklich eine Sache, die finde ich an den alten Polizeirufen, ich weiß nicht, wie das bei den alten Tatorts war, oder alten Tatorten war. Finde ich gut und das finde ich an den aktuellen Tatorts und auch an den aktuellen Polizeirufen von nervig bis richtig zum Kotzen. Das ist, dass in den alten Polizeiruf 110 aus den 70er, 80er Jahren der DDR das Privatleben der Ermittler keinerlei Rolle spielte. Also die hatten kein Privatleben, die haben ausschließlich gearbeitet. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich sehr, sehr wohltuend. Weil ich sehe in jedem Tatort und fast auch in jedem Polizeiruf 110 sehe ich die private Misere und das private Chaos und den privaten Dreck und wie kaputt die Ermittler und die Kommissare sind. Und das ist manchmal toll, aber manchmal geht's mir unglaublich auf die Tüte, weil ich sage, ich will das aber nicht sehen, weil es geht doch hier um was ganz anderes. Und es ist manchmal so eine Nabelschau der Schauspieler, wo sie sagen, ja, ich will aber auch was zu spielen haben. Ich will hier nicht nur der Ermittler sein. Ich will auch ein bisschen zeigen, dass ich ein guter Schauspieler bin. Ich will auch meine Abgründe zeigen, wo ich sage, ja, es stimmt schon. Aber manchmal ist es nicht ausgewogen genug. Ich habe bei manchen...
Das ist dieses Ding, weißt du, das fing ja mit Schimanski auch an, oder ich meine Hans-Jörg Felmy, der war ja geschieden von seiner Frau, das war ja auch schon quasi ein großes Thema, aber auf die Spitze getrieben hat das dann wirklich dann wieder Till Schweiger, natürlich mit Chiller, deswegen hast du wahrscheinlich Chillerstraße gesagt, weil er spielt ja den Ermittler Chiller.
Genau deswegen, genau.
Genau, und der Film hieß ja dann auch nicht mehr Tatort, sondern Chiller. Und dass die Person dann, der Ermittler, so im Mittelpunkt steht, so genau wie Bruce Willis als John McClane in Die Hard, da geht's dann um die Familie wird entführt und das war so ein Die Hard Ding einfach, ne, das war so ein Stück langsam, dann war seine Tochter, die dann natürlich auch von der Tochter von Till Schweiger, wofür hat man sie gespielt worden ist, und es ging um die Frau, es ging um die Ex-Frau und jeder, der so amerikanische Actionfilme kennt, wo eine Person, also jetzt vor allen Dingen Stirb langsam, ist natürlich der Fixstern, was das angeht. Das war der Gamechanger. Wo du denkst, ja, du hast Stirb langsam gesehen und du hast es auch verstanden, aber du musst ihn nicht nochmal filmen. Wir verstehen das, was du willst. Verstehen sie. Ja. Ne? Weißt du? Und auch, ich fand die Hamburg-Tat, ich habe zwei gesehen, unter anderem gab es ja auch den einen mit Helene Fischer, wo sie so eine russische, ne, auch hat sie gut gemacht, aber das ist so, das ist eben nicht mehr Tatort und ich finde eben, es muss immer noch der Fall sein, es muss um das Verbrechen gehen und was da jetzt ist und das diese Zentrifizierung, dieses Fokussieren auf den Kommissar, auf den Ermittler, das tut so einem Tatort nicht immer gut, da hast du schon recht.
Ja, weißt du, das war dann, glaube ich, auch bei Axel Milberg und bei Ulrich Tukur, da drehte sich dann alles um ihn und um seine Probleme wo ich dann sage, ja, das ist ja eigentlich ganz schön und gut, aber selbst wenn es kein Polizeiraum, kein Tatort wäre, würde ich sagen, ach, ich weiß nicht, also so ein gerüttelt Maß würde ich mir wünschen, sage ich mal so, weil du und ich, wir wissen es ja auch, bei unserem wunderbaren Idris Elba und bei Luther, bei dieser tollen Serie, da ist ja auch diese zweite Ebene, dass Luther mit seinem Leben nicht klarkommt und dass Luther in so einer merkwürdigen Wohnung lebt, die eine Abrissbude ist. Mhm. Aber das steht nicht im Vordergrund. Das ist wirklich in einem schönen Gleichgewicht gehalten. Und das ist eben manchmal, das würde ich mir wirklich wünschen, dass die Schauspieler und die Autoren, ja, dass sie einfach sagen, komm, lass uns da in ein Gleichgewicht gehen, weil das ist nicht hier die Soloshow von
Das ist zu eitel. Von Ulrich. Das ist so ein, ja, ja, so ein eitles Geschmäckle, ja, weißt du?
Ja, ja.
So,
ja,
ne? Das ist so, ja.
Das also, wollte ich noch loswerden, weil mich das
hast du sehr schön gesagt. Das war ein sehr wichtiger Nachsatz, auf jeden Fall Zusatz. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt.
Das nervt mich einfach so oft, wenn ich Polizeiruf, ja, oder Tatort sehe, wo ich sage, ach bitte, bitte, ey, nicht euren privaten Scheiß. Deswegen musste das jetzt mal raus.
Ja, das tat auch mal gut, genau. Also schreibt uns mal, welchen Polizeiruf ihr am besten findet. Wie gesagt, ihr könnt uns immer noch liken und teilen in den sozialen Netzwerken. Ihr könnt unsere Unterstützer werden auf Patreon. Da bekommt ihr diesen Podcast sowohl früher als auch länger. Denn ja, wir reden immer noch ein bisschen mehr. Und ja, wenn ihr da Lust drauf habt, ist jetzt nicht irgendwie zwingend. Also kann man mal, wir würden uns, sag mal so, wir würden uns freuen. Ne? Das soll ja, euer Schaden ja, auch nicht sein. Nicht immer so. Und ansonsten. Ja, und
viele Leute zucken immer so bei dem Wort Abo. Und es ist kein Abo. Wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, dann könnt ihr das mal für einen Monat machen und dann seid ihr wieder weg. Das wäre natürlich traurig, aber es ist kein Abo. Ihr habt hier keinen Knebelvertrag. Guckt
wir einfach mal hier rein.
Ja. Guckt wir sind euch hier an, nicht hier so. Hört mal rein und unterstützt uns. Und das wäre super schön von euch.
Genau. Und wie gesagt, ein sehr interessanter Podcast, bei dem ich sehr viel auch gelernt habe, sehr neugierig geworden bin, lieber Thomas, dank dir.
Ja.
Und ich hoffe, ihr auch. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, zum nächsten Blühende Landschaften-Podcast, der ja schon in einer Woche kommt. Wünschen euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal, euer Hennis und euer Thomas hier bei Blühende Landschaften. Ich sag Blühende, du sagst Landschaften. Pass auf, wir machen das jetzt so. Wir haben immer beim Aufnehmen immer so eine leichte Latenz. Deswegen können wir das nicht immer gleichzeitig sagen, aber hintereinander. Und das machen wir jetzt. Wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Blühende
Landschaften.
Ne. Se. We.